NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Februar 1799. Der Todestag von Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz und Bayern.
Was ist das Schlimmste, das ein Landesherr seinen Untertanen antun kann? Dass er sie in den Krieg treibt, sie versklavt oder dass er sein Land ruiniert? All das hatte Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz und Bayern, sich aber gar nicht zu Schulden kommen lassen. Trotzdem haben die Bayern ihn gehasst, denn was er plante, traf sie bis ins Mark.
Ein Tauschgeschäft, Bayern an Österreich zu geben und dafür die österreichischen Niederlande zu erhalten.
Welcher Herrscher bitteschön kommt auf die Idee, sein Land gegen ein anderes einzutauschen? Einer, dessen Herz offenbar woanders schlägt. Karl Theodors Heimat war die Pfalz mit der Residenz Mannheim. Aus seiner Sicht war der Tausch eine gute Idee. Die Österreicher konnten Bayern gerne haben und er würde dafür die österreichischen Niederlande übernehmen, die gut zum Rest seiner zahlreichen Herrschaftsgebiete passten.
Das hat ihn in München nicht unbedingt beliebt gemacht.
Gnädigster Herr,
schrieben die Münchner,
wir sind voller Unruhe und Bestürzung.
Zum Tausch kam es dann zwar doch nicht, aber die Österreicher wollten im Jahr 1779 auch nicht leer ausgehen. Schließlich musste Karl Theodor ihnen 2250 Quadratkilometer Bayern überlassen.
Am Ende hat er sich bereit erklärt, das Innviertel an Österreich abzutreten, also bayerisches Territorium, einen kleinen Teil jedenfalls davon preiszugeben, um zum Frieden zu kommen. Auch das haben ihn dann die Münchner und die bayerischen Patrioten negativ angerechnet.
Kein Wunder, mit Gebietsverlusten konnte sich ein Landesherr noch nie schmücken. Es brauchte mehrere Historikergenerationen, um dem pfälzisch-bayerischen Kurfürsten Karl Theodor Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Professor Ferdinand Kramer, Inhaber des Lehrstuhls für bayerische Geschichte an der Universität München, sieht die Stärken von Karl Theodor auf anderen Gebieten.
Dann ist er eine Figur, die doch im Wesentlichen heute markiert ist über seine kulturellen Aktivitäten, über Reformen und weniger über ältere Kategorien von Militär und Machtpolitik.
Karl Theodor steht für prachtvolle Schlösser, Parks, Gemäldegalerien, Akademien, Theater und Musik. Aber auch für Wirtschaftsreformen und Aufklärung.
Das hat man auch in den letzten Jahrzehnten dann sehr viel stärker hervorgearbeitet unter den Historikern. Und davon geht eine neue Wertschätzung für den Karl Theodor aus.
Lässt man den beleidigten bayerischen Blick auf Karl Theodor außer Acht, wird eine erstaunliche Herrscherfigur sichtbar.
Eine sensible Person, vielleicht auch mit einer gewissen Sturheit, keine militärische Persönlichkeit, in seiner Zeit eben auch eine Figur, die schon studiert hat an den Universitäten in Löwen und in Leiden, ein intelligenter, sorgfältig abwägender Mensch.
Karl Theodor gilt als Herr der sieben Länder, denn er regierte eine ganze Reihe von Territorien, die er allerdings nicht erobert, sondern geerbt hatte. 2016 wurde vor seiner Sommerresidenz in Schwetzingen ein Denkmal enthüllt, das diesen Umstand humorvoll aufgreift. Der leicht bekleidete Kurfürst reitet gemeinsam mit einer Mätresse auf einer Sau. Es war Preußenkönig Friedrich II., der das ungewöhnlichste Schimpfwort für Karl Theodor prägte.
Er ist ein Glücksschwein.
Geboren wurde Karl Theodor am 10. Dezember 1724 auf Schloss Drogenbusch nahe Brüssel. Sein Vater, Herzog Johann Christian von Pfalz-Sulzbach, war ein Wittelsbacher. Diese Familie gehört zu den ältesten deutschen Adelshäusern. Sie hatte sich im Mittelalter in eine bayerische und in eine pfälzische Linie gespalten, die sich beide ebenfalls wieder in verschiedene Linien verzweigten. 1742, als Karl Theodor gerade 18 Jahre alt wurde, hatte er schon beachtliche Titel geerbt. Er war Kurfürst von der Pfalz mit der Residenzstadt Mannheim, außerdem Herzog von Jülich und Berg mit einer Residenz in Düsseldorf. Daneben durfte er sich Fürst von Pfalz-Neuburg nennen, Graf von der Auvergne, Markgraf von Bergen ob Sohm und Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Sulzbach. Die Verantwortung und das tägliche Arbeitspensum waren enorm. Karl Theodor stellte sich der Herausforderung, wie ein englischer Diplomat beobachtete.
Wenige jetzt lebende Fürsten, ausgenommen der König von Preußen, haben ihren Geist fleißiger und mit größerem Erfolge ausgebildet. Seine Belesenheit ist außerordentlich und zu den aus Büchern geschöpften Kenntnissen kommen bei ihm noch die Vorteile aus Reisen und eine vollkommene Menschenkenntnis.
In Mannheim begann mit Karl Theodors Regierung ein goldenes Zeitalter für Musik, Architektur, Kunst, Theater und Wissenschaft. Schon sein Vorgänger hatte den Hof von Heidelberg nach Mannheim verlegt und mit dem Bau des prachtvollen Barockschlosses begonnen. Karl Theodor ließ es unter dem lothringischen Baumeister Nicolas de Pigage vollenden. Dann erfüllte er die Säle mit Musik.
Musik scheint seiner kurfürstlichen Durchlaucht liebster und beständigster Zeitvertreib zu sein,
kommentierte der englische Komponist und Zeitgenosse Charles Burney. Karl Theodor spielte Flöte, Cello und Klarinette. Vor allem aber holte er die besten Musiker an seine Hofkapelle und schuf das, was als Mannheimer Schule in die Geschichte eingegangen ist.
Alle Arten der Tonkunst werden da selbst mit äußerster Genauigkeit kultiviert. Die Kirchenstücke sind tiefsinnig und gründlich gesetzt, der Opernstil ist reich und mannigfaltig und in der Symphonie strömt alles in ein unaussprechlich schönes Ganzes zusammen.
So der schwäbische Literat und Musiker Christian Schubert. Auch Wolfgang Amadeus Mozart trat als Siebenjähriger vor dem Kurfürsten auf. Sein Vater Leopold Mozart schrieb begeistert nach Hause:
Das Orchester in Mannheim ist ohne Widerspruch das Beste in Deutschland. Und lauter junge Leute von guter Lebensart. Weder Säufer, weder Spieler, weder liederliche Lumpen.
In Schwetzingen, der prächtigen Sommerresidenz des Kurfürsten, hatte Nicolas de Pigage ein besonders schönes Theater für Opernaufführungen gebaut und auch den Barockgarten mitgeplant.
Man glaubte, in eine Zauberinsel versetzt zu sein, wo alles klang und sang.
Karl Theodor beschenkte nicht nur sich selbst und seine Hofgesellschaft, sondern auch seine kulturinteressierten bürgerlichen Untertanen. 1769 ließ er den antiken Saal in der Mannheimer Zeichnungsakademie eröffnen. Zu den Besuchern, die staunend zwischen 40 Gipsbüsten und Statuen wandelten, gehörten Goethe und Humboldt. Denn es zog nicht nur Musiker, Architekten und Künstler nach Mannheim, sondern auch Wissenschaftler, Dichter und Philosophen. Aufklärer Voltaire kam mehr als einmal. Für ihn scheute der Kurfürst keine Kosten.
Die Feste folgten einander und der gute Geschmack gab ihnen immer neuen Reiz. Jagd, komische Oper, französische Komödie, Konzerte von den ersten Virtuosen Europas aufgeführt, machten aus dem kurfürstlichen Schloss einen genussreichen Aufenthalt. Täglich nach dem Diner hatte Karl Theodor in seinem Arbeitszimmer eine Unterhaltung mit Voltaire.
Sich mit der Freundschaft Voltaires zu schmücken, reichte Karl Theodor nicht. Er wollte selbst als Aufklärer wirken.
Viel wichtiger ist, denke ich, dass er eine Reformpolitik eingeleitet hat in seinen Territorien, im finanziellen Bereich, im Verwaltungsbereich, im Bereich von Schule und Wissenschaft. Das scheint mir ein wesentliches Kriterium zu sein, wo man sagen kann, er hat Ideen der Aufklärung aufgenommen. Zurückdrängung von Folter, auch so ein klassisches Kriterium.
Karl Theodor nahm den Bildungsauftrag des Herrschers ernst. Dreimal in der Woche ließ er seine umfangreiche Hofbibliothek für die Untertanen öffnen. Auch Friedrich Schiller verbrachte dort viele Stunden. 1763 stiftete der Fürst die Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften, die je einen Sitz in Mannheim und in Düsseldorf hatte. Angeschlossen war eine Sternwarte, ein Naturalienkabinett und ein botanischer Garten. 1775 entstand die Kurpfälzische Deutsche Gesellschaft, die sich der deutschen Sprache und Literatur widmen sollte, vergleichbar mit der Académie Française. Zu ihren ersten Mitgliedern zählten Wieland, Klopstock und Lessing. Zuletzt ließ Karl Theodor 1777 das Mannheimer Nationaltheater eröffnen, das wenige Jahre später Schillers Die Räuberuhr aufführte. Der Dichter schrieb:
Schöne Natur und schöne Kunst in der Pfalz. Reisende, besonders aus dem nordischen Deutschland, haben uns um beides beneidet. Die glückliche Lage von Heidelberg, der Garten zu Schwetzingen, die Bildergalerie, der Saal der Antiken, die Jesuitenkirche zu Mannheim und mehreres.
An der Seite des Kurfürsten lebte schon seit 1742 Elisabeth Auguste, seine Ehefrau und Cousine. Erst 19 Jahre nach der Hochzeit wurde ihr einziges Kind geboren und starb nach einem Tag. Die bestürzten Eltern entfremdeten sich. Elisabeth Auguste verließ den Hof und schuf sich ein eigenes kulturelles Zentrum auf Schloss Oggersheim. Nach ihrem Tod heiratete Karl Theodor ein zweites Mal. Doch die Ehe mit der mehr als 50 Jahre jüngeren Maria Leopoldine von Österreich-Este blieb kinderlos. Karl Theodor hatte dennoch zahlreiche Nachkommen und war
liebevoll zu seinen Kindern, die ja alle illegitim waren. Er hatte keine legitimen Erben, was ja eines der großen politischen Probleme für ihn geworden ist.
Das Nachwuchsproblem verfolgte die Wittelsbacher geradezu im 18. Jahrhundert. 1777 starb der bayerische Kurfürst Max Joseph. Wie zuvor vereinbart, erbte Karl Theodor nun auch noch das bayerische Kurfürstentum. Zum ersten Mal nach über 500 Jahren waren die Pfalz und Bayern wieder in einer Hand vereinigt. Und Friedrich II. Von Preußen rümpfte die Nase über das Glücksschwein, das sein Reich durch Erbschaften statt durch Kriege vergrößert hatte. Karl Theodor allerdings fühlte sich alles andere als glücklich. Denn der wittelsbachische Erbvertrag bestimmte, dass er sein geliebtes Mannheim verlassen und dafür in die Hauptstadt von Pfalz-Bayern nach München ziehen müsse.
Nun sind deine guten Tage vorüber,
soll er gesagt haben. Denn er beherrschte nun den drittgrößten Länderkomplex im Deutschen Reich und ahnte, dass die Nachbarn ihn nicht in Ruhe lassen würden. Der österreichische Kaiser Joseph II. Erhob auch gleich Ansprüche auf die Oberpfalz und Niederbayern. Karl Theodor bot ihm an, die Gebiete gegen Vorderösterreich einzutauschen, doch das passte Friedrich II. Von Preußen nicht.
Dann kam aber eben diese Erbfolgekrise. Der Wiener Kaiserhof hat Ansprüche auf bayerisches Territorium erhoben. Es gab die Problematik, dass Preußen dann eben auch mit militärischen Maßnahmen gedroht hat, sodass dieser bayerische Erbfolgekrieg, der freilich nie voll eskaliert ist, im Raum stand und damit eine heftige Krise.
Der bayerische Erbfolgekrieg, wegen der schlechten Versorgung der Soldaten Kartoffelkrieg genannt, war einer der wenigen Konflikte, die fast ohne Schlachten endeten. Vor allem Karl Theodor wollte Kämpfe unbedingt vermeiden.
Ja, man hat ihm eines feigen Verhaltens bezichtigt, weil er eben nicht bereit war, militärisch sich zu engagieren in dieser Auseinandersetzung, obwohl es um eigene Lande ging. Aber damit ist es ihm auch gelungen, das eigene Land freizuhalten von Krieg. Das Land wurde nicht zum Kriegsschauplatz, aber dann hat der Friede von Teschen den Konflikt beendet und er hat dazu sicher auch einen Beitrag geleistet.
Ein paar Jahre später wollte Karl Theodor ganz Bayern an die Habsburger geben, um im Gegenzug die österreichischen Niederlande zu erhalten. Auch dieser Plan wurde von den Preußen vereitelt. Der Kurfürst musste sich mit Bayern abfinden.
München war für ihn kein einfaches Pflaster, wenn man so sagen will. Mit Karl Theodor kam ein Pfälzer Berater nach München, sodass es dann auch Spannungen gab zwischen den Münchner Ministern und den neuen Pfälzer Ministern. Dann hat Karl Theodor eben auch in Bayern schnell Reformen durchgeführt, wohl auch durchführen müssen. Es gab Finanzprobleme und dergleichen mehr. Wenn man Pensionen streicht, wenn man Posten nicht mehr besetzt, macht man sich bekannterweise nicht allzu beliebt.
Die Beziehung zwischen Karl Theodor und seinen bayerischen Untertanen blieb schwierig bis zum Schluss. Als Karl Theodor am 16. Februar 1799, heute vor 220 Jahren, im Alter von 74 Jahren starb, freuten sich die Bayern ungeniert. Nicht einmal für den englischen Garten, den er ihnen geschenkt hatte, waren sie dankbar und rissen stattdessen neu gepflanzte Bäumchen aus. Den Karlsplatz nennen die Münchner bis heute lieber Stachus. Und dass die Schätze in der alten Pinakothek und in der Glyptothek zum großen Teil aus Karl Theodors Schlössern Mannheim und Düsseldorf stammen, haben viele vergessen. Und wer erklärt den Touristen in München eigentlich, dass das Rezept für Leberkäse aus der Küche von Karl Theodors pfälzischem Koch stammt? Oder ist das nur Pfälzer Propaganda? Der Historiker Professor Ferdinand Kramer.
Um Leberkäse und Weißwurst gibt es unendlich viele klischeehafte Geschichten, da halte ich mich lieber raus.
Die schlimmste kulinarische Verfehlung aus Sicht der Bayern beging der ungeliebte Kurfürst wohl 1780, als ihm der Paulaner Braumeister einen Krug mit Starkbier reichte. Karl Theodor mochte das Bier nicht und bat um ein Glas Wein.
Im Zeitzeichen erinnerte Marin Gottschalk an den Kurfürsten Karl Theodor, der am 16. Februar 1799 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.